Ich darf nun auf die Bühne bitten den Präsidenten des Europaparlaments Martin Schulz, EU-Ratspräsident Donald Tusk und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Moderation wird übernehmen Hans-Ulrich Jörges.
Danke. Thank you, my man.
Danke, Herr Professor.
Während wir noch Wasser einschenken, meine Damen und Herren, grüße Sie herzlich. Mache ich mal darauf aufmerksam, diese Herren und mich am Ende auch noch hier hochzubekommen, war wahrscheinlich politisch sehr viel leichter, als es psychologisch schwierig war, Frau Diekmann. Wir wissen, wovon ich rede. Die vier, die hier oben sitzen, sind übrigens beruflich ein Stück weit miteinander verbunden, im weitesten Sinne im Bereich der Publizistik. Herr Schulz ist gelernter Buchhändler. Herr Tusk und Herr Stoltenberg haben mal als Journalisten gearbeitet, das sollten Sie wissen. Sie haben sich dann für einen besser bezahlten Beruf entschieden. Ich möchte die hier versammelten Herren noch mal kurz vorstellen, ein persönliches Wort an Sie richten. Donald Tusk ist seit 2014 Präsident des Europäischen Rats. Er war langjähriger Vorsitzender der liberal-konservativen Bürgerplattform und von 2007 bis 2014 in Warschau Ministerpräsident, war sich sehr früh bei Solidarność organisiert, saß in Haft, ist dann nach Brüssel gegangen. Und ich frage mal etwas locker von der Seite, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Ihren Nachfolgern in Warschau? Da wir unter uns sind in diesem kleinen Raum, können Sie ruhig die Wahrheit sagen.
Ja, okay. Yeah, yeah, I have no doubt that the audience is absolutely discreet.
Yes.
And so.
We are sworn in.
First of all, I have to correct your information, because in fact
I earned more money as a publisher than as a
president of the Young Council, because I was quite successful as an author. I was quite successful as an author and publisher of books about Gdańsk, about Gdańsk.
Also über Gdansk in meiner Stadt. Ja, jetzt zurück zu meiner Frage allerdings.
No, I'm not happy, of course.
And ja, natürlich bin ich nicht glücklich und das liegt nicht nur daran, dass wir in Warschau jetzt eine Regierung haben, die mich als Feind, der Öffentlichkeit behandelt. Aber es geht hier nicht um mein persönliches Problem.
Ist diese Regierung antieuropäisch?
I think it's too much to say, because
ich glaube, das wäre zu viel, wenn man so sagt, denn keiner hat die Chance, heute in Polen Wahlen zu gewinnen, wenn man antieuropäisch vorgeht in der Rhetorik. Und deswegen habe ich heute keine Angst, dass Kaczynskis Regierung oder sein politisches Lager es versuchen würde, Polen aus der EU rauszuziehen, aus den europäischen Strukturen rauszunehmen. Nein, das ist nur eine Illusion. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wovon er träumt, was sein politischer Traum ist, aber aufgrund einiger politischer und realistischer Gründe ist Polen immer noch sicher als Mitglied der Europäischen Union.
Wir kommen ja später noch intensiv darauf zu sprechen. Jens Stoltenberg ist seit Oktober 2014 NATO-Generalsekretär. Als Sie das geworden sind, habe ich ein bisschen über Sie gelesen und dabei gelesen, dass Sie, als Sie Ministerpräsident waren, gute Beziehungen zu Moskau hatten. Sie haben verschiedene konkrete Fragen gelöst zwischen Norwegen und Russland. Und dann sind Sie in diese Funktion gekommen, die jetzt sozusagen, was dieses Verhältnis zu Moskau angeht, zunehmend schwieriger wird. Davor waren Sie zweimal Ministerpräsident in Norwegen und Vorsitzender der Arbeiterpartei. Und, hört, hört, vielleicht können wir von Ihnen lernen, Jens Stoltenberg war mal Chef einer rot-rot-grünen Koalition. Das ist, haben wir möglicherweise noch vor uns. Sind Sie davor davongelaufen? Wie ging das?
Well, also I had good experiences.
Also ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dieser rot-grünen Koalition, die wir gemeinsam in Norwegen hatten. Aber ganz ehrlich, das war nicht meine Lieblingsregierung. Meine Lieblingsregierung war die Regierung nur mit der Sozialdemokratischen Partei. Aber ja, auf diese Art und Weise war ich dazu in der Lage, eine Mehrheit zu bekommen. Ich bin ein Pragmatiker, deswegen habe ich mich der Grünen Partei angeschlossen oder der Zentrumspartei und dann haben wir die Regierung aufgestellt. Ich denke, es war ganz gut.
Vom Chef vom Ministerpräsident eines unglaublich reichen Ölstaats.
I just have to have more translation. Yes.
Wenn man vom Ministerpräsident eines wenn man vom Ministerpräsident eines unheimlich reichen Ölstaats zum Angestellten einer sehr viel ärmeren Militärgemeinschaft wird.
But still NATO is bigger
than Norway. Aber die NATO ist immer noch größer als Norwegen. Norwegen ist natürlich groß, aber nicht so groß wie die Vereinigten Staaten, noch nicht, zumindest noch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich Generalsekretär in einem Bündnis bin, das wirklich praktisch ganz Europa vertritt und auch Nordamerika. Das heißt also fast 1 Milliarde Menschen, also mit allem Respekt für Norwegen. Wir haben immerhin ja 5 Millionen Einwohner, aber so groß sind wir noch nicht und noch nicht so dominierend wie die gesamte NATO. Ich bin ein bescheidener Mann.
Sehr interessanter Mensch, das werden wir heute Abend vielleicht noch erfahren. Martin Schulz ist seit 2012 mit Unterbrechung Präsident des Europäischen Parlaments und, ich sage das mal so, der erste wirkliche, muss ich mal sagen. Ja, alle vorher, Herr Pöttering und andere bei aller Wertschätzung, sind in der Öffentlichkeit sehr viel weniger.
Sehr guter Präsident.
Ja. Er ist seit 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments, Sozialdemokrat, wie wir wissen. Und er wollte mal Profi bei Alemannia Aachen werden.
Nee, das stimmt.
Nee? Nee. Sondern?
Also bei jedem Club, aber nicht bei Alemannia Aachen.
Was? Wo denn sonst? Mönchengladbach.
Ich wäre gerne Fußballprofi geworden, egal bei welchem Club der mich genommen hätte, aber leider hat mich keiner genommen.
Welcher Position?
Linker Verteidiger. Was bin ich ja geblieben bis heute.
Ja.
Gut.
So, jetzt möchte ich von der Vorstellung nach vorne gehen. Ich möchte mit Ihnen gerne nicht über den Stand der Krisen reden. Es gibt ja eine ganze Menge Krisen in der Welt, in denen Europa immer auch eine Rolle spielt, sondern wir wollen versuchen, den Blick ins nächste Jahr zu richten. Also ein bisschen nach vorne zu schauen und vielleicht können Sie den Zuhörern und Zuhörern ein paar Perspektiven geben. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Schulz. Sie müssten eigentlich Anfang nächsten Jahres Ihre Präsidentschaft abgeben. Das war mal so vereinbart mit den Christdemokraten, mit den Konservativen im Europäischen Parlament. Darüber wird noch geredet. Es wird noch über ganz anderes geredet. Kann es sein, dass Sie im nächsten Jahr Kanzlerkandidat der SPD werden?
Ich glaube, dass die große Idee von Europa verteidigt werden muss. Und die Problematik, über die wir heute Abend diskutieren, nämlich wie wir den Menschen in Europa oder die Leute zurückgewinnen können für diese große Idee, hat was damit zu tun, dass die Idee unbestritten ist. Die Idee, dass Nationen und Staaten über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, statt sie gegenseitig abzuschlachten, dass sie ihre Stärken kombinieren, ohne ihre Identität aufzugeben. Diese Idee ist unbestritten.
Das heißt, sie bleiben in Brüssel?
Diese Idee ist unbestritten. Unser Problem ist, dass diese Idee nicht mehr mit der EU identifiziert wird, so wie sie heute ist. Deshalb muss die EU reformiert werden und verbessert. Und wer dazu beitragen kann, an welchem Platz auch immer, ist gut beraten, es zu tun.
An welchem Platz auch immer ist uns hier jetzt zu wenig. Werden Sie in Brüssel bleiben? Möchten Sie in Brüssel bleiben? Oder kann es sein, dass Sie nach Berlin wechseln?
Sehen Sie mal, Sie machen das sehr geschickt, Herr Jörges.
Ich mache das ziemlich direkt.
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Gut.
Und Sie kriegen sehr direkt keine Antwort von mir. Also außer die, die ich jetzt gerade gegeben habe. Ich bin ja nicht eingeladen worden, um mit Ihnen über meine oder die Zukunft der SPD zu reden, sondern um über die Zukunft der europäischen Idee zu reden.
Ich rede mit Ihnen darüber, wer Anfang nächsten Jahres europäischer Parlamentspräsident sein wird. Nur das interessiert mich in Wahrheit.
Ehrlich? Ja, das wird am 17. Januar entschieden. Und dabei spielt mein Freund Manfred Weber, der auch hier ist, Vorsitzender der EVP-Fraktion, sicher eine genauso große Rolle. Übrigens einer der prägenden Männer der Zukunft in der Europäischen Union, bin ich ganz sicher. Ist ein bisschen politisch auf einem anderen Pfad als ich, aber kann ja noch werden. Aber sicher einer der ganz großen Leute, die da rauskommen.
Ja,
geben Sie es auf, hat keinen Sinn.
Nein. Sie haben ja schon eine Antwort gegeben. Nämlich, Sie haben geantwortet, Sie halten sich die Möglichkeit offen.
Nee, ich bin gewählt bis zum 17. Januar 2017. Ja. Und wir werden heute Abend über so eine lange Liste von Themen und Problemen, die den Leuten auf den Nägeln brennen, die uns Sorgen bereiten, diskutieren, dass ich ehrlich gesagt bevorzuge, über die Lösung von Themen mit Ihnen zu diskutieren und nicht über irgendwelche Personalspekulationen. Ja, nicht über irgendwelche Personalspekulationen.
Das kenne ich aus der Politik. In der Politik wird ununterbrochen über die Sache geredet, über die Inhalte und nicht über die Personen. Dafür ist die Politik berühmt.
Ja, das ist der Unterschied zwischen Politik und Medien. Gut,
der Zuhörer bildet sich ja seine Meinung. Sie haben eines gemeinsam mit Herrn Tusk, dass die Ämter über die Ämter Anfang nächsten Jahres neu entschieden wird.
Ja, richtig. Ja, das hängt auch zusammen, glaube ich. Ja.
Jetzt reden wir über Europa. Was halten Sie denn von, das ist ja noch nicht entschieden.
Was?
Dass Sie wechseln müssen. Das ist noch nicht entschieden. Sehe ich das richtig?
Nee, ich bin gewählt bis zum 17. Januar und dann anschließend bis 19 als Abgeordneter.
Ja, dass danach keine Lösung möglich wäre, die Sie im Amt hält und Herrn Tusk. Ist vorstellbar?
Nee. Gucken Sie mal, Herr Jörg.
Ist vorstellbar? Stopp. Ich frage jetzt meinen Herrn
Tusk. Ach so, Sie fahren hier. Ja, Entschuldigung.
Sie weichen mir ja ständig aus.
Ja, gar nicht.
Ist vorstellbar.
Just one remark. Because, ganz Martin, kurze Anmerkung, Martin. Die Wahrheit ist ja, dass die Frage zu Ihrer persönlichen Laufbahn eine Frage zur Zukunft von Europa ist. Denn das ist eine Frage. Ist Europa dazu in der Lage, ohne Martin Schulz zu überleben? Wie sieht es damit aus? Ich weiß jetzt, was Sie dazu sagen würden.
Nein. Ich frage jetzt Herrn Tusk, ja?
Ja, der hat mich doch gefragt, was soll ich denn jetzt hier machen?
Ich frage hier, lieber Herr Tusk, ist vorstellbar? Denn dann wollen wir auch das Feld verlassen, aber bitte geben Sie, wie versuchen Sie, eine ernsthafte Antwort zu geben? Die Entscheidung ist vermutlich noch nicht gefallen, dass der Wechsel vollzogen wird. Ist vorstellbar, dass die Sozialdemokraten Herrn Tusk weiter im Amt halten und umgekehrt die Christdemokraten mit Herrn Weber an der Spitze, der irgendwie sitzt, der kann sich nachher auch äußern in der Diskussion, dass die Christdemokraten Sie unterstützen, um im Vorsitz des Europäischen Parlaments zu bleiben. Also, dass man personelle Stabilität in Europa hat.
Fragen Sie jetzt mich.
Ich frage Herrn Tusk. Sie können gerne danach antworten.
So, ja, da kann ich ja schnell. Ja. Bitteschön.
Ich war auch ein Fußballspieler.
Ja.
It means that we really understand.
Das bedeutet, dass wir wirklich verstehen, zusammen mit Martin Schulz, wir verstehen uns wirklich gut. Und auch wenn meine typische Position also rechts war, ich habe rechts gespielt, ja, im Mittelfeld rechts, aber wir beide stehen ganz nah im Zentrum der europäischen Politik. Meine Meinung dazu ist folgende, und ich denke, darum geht es im Wesentlichen bei diesem Problem. Das, was wir in der Zukunft brauchen, ist nicht Schulz oder Tusk in ihren Ämtern, nein. Das ist nicht das Problem. Mir gefällt mein Job, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich eines Tages wieder nach Polen zurückgehe. Aber die wichtigste Frage heute lautet wie folgt: Wie können wir die Mehrheit im Europäischen Parlament schützen? Wir brauchen das Europäische Parlament für einige sehr schwierige Themen, zum Beispiel die Visa-Entscheidungen für die Türkei, also die Liberalisierung für die Visa. Wenn wir weiter zusammenarbeiten wollen mit der Türkei, und das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt für die gesamte Migrationskrise in Europa, dann brauchen wir eine echte Mehrheit, nicht nur bei meinen Partnern im Europäischen Rat, sondern auch im Europäischen Parlament. Und für mich ist Martin Schulz die beste Person, die garantieren kann, dass die große Koalition immer noch die Grundlage darstellen kann für eine verantwortungsbewusste, rationale Mehrheit im Europäischen Parlament. Und das Visa-Liberalisierungsproblem ist ja nur ein Beispiel. Ich kann noch viel mehr Konflikte im Europäischen Parlament anführen. Und dann, das ist nicht nur meine Erfahrung, dann brauchen wir wirklich eine sehr taffe, eine bestimmte Führung im Europäischen Parlament. Andere kann ich mir auch vorstellen. Aber ich bin mir sicher, dass Martin Schulz momentan der Beste ist.
So. Können Sie sich dem entziehen?
Das ist ja, ich finde das toll, was er gesagt hat. Also freut mich sehr. Ich würde aber gerne was zu Donald Tusk sagen. Ja, das meine ich sehr ernst. Das habe ich ihm auch selbst gesagt, das habe ich auch Manfred auch selbst gesagt, das habe ich auch Manfred Weber und anderen gesagt. Unbeschadet von meiner persönlichen Zukunft wäre ich jedenfalls nicht bereit, irgendetwas zu unternehmen, was dazu führen würde, dass die jetzige polnische Regierung in ihrem blinden Hass, den sie gegen Donald Tusk verbreitet, sich auch noch in Europa durchsetzt. Deshalb völlig unabhängig von mir bin ich zwingend dafür, dass Donald Tusk eine nächste Amtszeit als Präsident des Europäischen Rates bekommt. Ich finde es nicht richtig, das mit meiner Person zu verbinden oder mit meinem Amt. Ich glaube, dass das ein hervorragender Präsident des Europäischen Rates ist und ich bin nicht bereit, die Konzession an Herrn Kaczynski zu machen, dass Donald Tusk sozusagen nur, weil die, ihre Kampagne gegen ihn fahren, nicht eine zweite Amtszeit bekommen soll. Gut.
Ich möchte Sie nicht weiter quälen, aber die Fragen sind nun mal, werden öffentlich diskutiert, denen kann man hier gar nicht ausweichen. Schauen wir ins nächste Jahr hinein. Jetzt frage ich Sie mal, Herr Stoltenberg, weil Sie von diesen parteipolitischen Überlegungen auch unberührt sind. Wer regiert am Ende oder im nächsten Jahr Europa und darüber hinaus? Vielleicht 5 Frauen, Hillary Clinton, Angela Merkel, Theresa May wissen wir, Beata Schittler regiert auch schon in Polen und dann noch Marine Le Pen in Frankreich als Präsidentin?
Well, that's up to the people,
ja, das liegt an den Leuten, an den Wählern in Europa und auch in den Vereinigten Staaten. Die müssen das entscheiden. Und ich bin froh, dass wir nicht in einer Welt leben, wo die NATO mit ihren Armeen entscheiden kann, wer in den Ländern regiert. Nein, das wird über demokratische Wahlen entschieden. Ja, wissen wir, wäre das ein Problem? Mit den Frauen?
Wenn Marine Le Pen in Frankreich regiert.
You know, I think it's really extremely important that NATO as a military.
Ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass die NATO als Militärbündnis überhaupt nicht versucht, hier einzugreifen. Sie sollten sich nicht einmischen in demokratische Prozesse in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Das Wichtige hier ist, dass es echte Demokratien gibt in allen Mitgliedstaaten. Und ich denke, wir haben immer wieder gesehen, dass es unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Diskussionen gibt und auch Uneinigkeit zur NATO innerhalb der NATO-Länder. Aber immer wieder hat die NATO bewiesen, dass wir dazu in der Lage sind, die notwendige Unterstützung zu bekommen von den unterschiedlichen Nationen und zusammen vereint dazustehen und zu bleiben und auch auf die neu auftretenden Sicherheitsumstände zu reagieren. Also ich bin äußerst zuversichtlich, dass unsere demokratischen Gesellschaften widerstandsfähig sind und dass sie dazu in der Lage sein werden, auch mit unterschiedlichen Ansichten innerhalb des Bündnisses im nächsten Jahr zurechtzukommen.
Wie sieht die Liste der regierenden Frauen bei Ihnen aus mit dem Schlusspunkt Marine Le Pen? Vorstellbar oder nicht? Hat Frankreich noch die Kraft, sich dagegen zu wehren?
Ich glaube ja, aber Marine Le Pen ist natürlich eine ernstzunehmende Kraft in der französischen Politik, ganz klar. Ich halte sie für eine extrem gefährliche Person. Marine Le Pen ist der alte ultranationalistische Wein in neuen Schläuchen. Was die Front National versucht, ist ihren alten fremdenfeindlichen, ausgrenzenden, ultranationalistischen Charakter ein bisschen zu schminken mit einem neuen Gesicht. Wenn Sie sich die Rhetorik von Frau Le Pen anhören, die haben für alles einen Sündenbock, für nichts eine Lösung. Und das ist schon eine sehr gefährliche Entwicklung. Die Ankündigung, wenn ich Präsidentin werde, dann treten wir aus der Europäischen Union aus. Das hat sie gesagt. Sie hat das mit einem Referendum zum Austritt verbunden. Man muss wissen, in Frankreich kann der Präsident ein Referendum anordnen. Das ist schon eine ernstzunehmende Gefahr. Und ich erlebe diese Frau ja als Fraktionschefin im Europaparlament jeden Tag. Ich muss Ihnen schon sagen, das ist besorgniserregend. Besorgniserregend ist übrigens auch, dass die Leute, die sich hier in Deutschland als die Alternative für Deutschland bezeichnen, in der Fraktion sitzen. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, den Begriff Front National mal in Deutsch zu übersetzen. Nationale Front. Und die hatten wir in Deutschland schon mal, die brauchen wir nicht mehr.
Ist die Krise der französischen Politik, der Parteipolitik, des Vertrauens in die Parteipolitik in Frankreich so groß, dass man sich anschließend vorstellen könnte, dass Frankreich in einem Referendum für den Austritt aus der Union, aus der EU stimmt?
Schauen Sie sich Donald Trump an. 50 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind bereit, für diesen Mann zu stimmen. Wir leben in einer Zeit, in der Sie in der politischen Dynamik nichts mehr ausschließen können. Die britische Regierung ist in der Situation, die Frau May, ich habe die getroffen, die haben ein Referendum ausgelöst, von dem sie glauben, naja, das läuft schon. Und waren anschließend auf das Ergebnis nicht vorbereitet. Das heißt, der Zeitrahmen, den die jetzt für sich brauchen, um sich darauf vorzubereiten, ist ein Resultat eines völligen Unterschätzens der politischen Dynamik, die die Leute selbst ausgelöst haben. Im Gegensatz zur landläufigen Auffassung haben Politiker die Angewohnheit, irgendwann das zu tun, was sie sagen. Und deshalb glaube ich, dass wir hoffen müssen, dass das, was Sie in die Frage gekleidet haben, dass das französische politische System so stabil ist, dass es diese Gefahr abwehren kann, darauf müssen wir setzen.
Herr Stoltenberg,
die Leute selbst ausgelöst
vorsichtig sind als Generalsekretär. Aber die Frage, der Frage können Sie nicht ausweisen. Was hieße Donald Trump als amerikanischer Präsident für die NATO? Deren Ende? Schwere Krise? Lähmung? Spaltung?
Ich bin mir
eigentlich sicher, dass egal wer als Präsident der USA wird, wer gewählt wird, dass die NATO wirklich ein starkes transatlantisches Bündnis bleiben wird. Und das liegt zum Teil daran, dass es eine Verpflichtung ist, das ist eine Vertragsverpflichtung, dass wir zusammenstehen und dass wir uns gegenseitig schützen. Und zweitens müssen wir daran denken, dass die NATO für Europa wichtig ist, für die europäische Sicherheit, aber die NATO ist auch wichtig für die Vereinigten Staaten von Amerika. Also eine starke NATO ist nicht nur etwas, was nett für uns Europäer ist, sondern es ist auch wichtig für die USA. Das ist eine Art, die Welt zu organisieren, wo die USA viele Freunde hat und die engsten Freunde sind dann die Verbündeten in der NATO. Und wir müssen auch daran denken, dass das einzige Mal, wo wir den Artikel 5 aufgerufen haben, also das heißt also kollektiver Verteidigungsfall in der NATO, da wurde kein europäischer Verbündeter angegriffen, sondern es ging um einen Angriff auf die USA, damals am 11. September. Und tausende von europäischen Soldaten aus Deutschland und auch von anderen NATO-Verbündeten haben in Afghanistan gedient. Viele haben ihr Leben verloren im Krieg, in einem Einsatz. Und es ging um eine Reaktion auf einen Angriff auf die USA. Also ich bin äußerst zuversichtlich, dass die USA verstehen, dass langfristig es in ihrem Interesse ist, eine starke NATO zu haben und dass sie auch weiterhin ein wichtiger Verbündeter bleiben.
Wir haben uns dem Zustand der Europäischen Union schon genähert über einzelne Fragen. Ich möchte Sie beide mal generell fragen und bitte Sie nicht so generell fragen und bitte Sie nicht so lang zu antworten, sondern pointiert. In welchem Zustand ist die Europäische Union heute, Herr Schulz?
In einem extrem schlechten. Kurz genug.
Weil dass der Glaube an die Europäische Union selbst so weit geschwunden ist, dass der Zusammenhalt verloren geht?
Ich glaube, den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ist das Bewusstsein dafür abhanden gekommen, dass die Union so stark ist, wie ihre Mitgliedstaaten es erlauben. Wenn der Erfolgsfall der 28 Regierungschefs so interpretiert wird, dass jeder Einzelne von Angela Merkel bis Josef Muscat, der Ministerpräsident von Malta, in der Pressekonferenz hinterher sagt, ich habe mich hier durchgesetzt. Und der Misserfolgsfall als ein Versagen Europas dargestellt wird. Und das läuft jetzt seit 10, 15 Jahren. Der Erfolg ist nationale Regierungspolitik, der Misserfolg ist europäisches Handeln. Das schafft eine Atmosphäre, als sei die EU maximal noch ein Mittel zum Zweck, aber nicht ein Zweck an sich. Und das hat Europa in eine tiefe Krise gestürzt. Dazu kommt, das ist unsere Verantwortung, eine Art der Verselbstständigung bürokratischer Strukturen, die den Leuten schlicht und ergreifend auf den Nerv geht. Und in der Kombination aus beidem verlieren die Menschen den Glauben an diese großartige Idee.
Herr Tusk, wenn wir das... Verhältnis zwischen den alten westlichen EU-Staaten und den neu hinzugekommenen mittel- und osteuropäischen betrachten, ist diese Spaltung für die EU lebensgefährlich?
For sure not. It's a,
sicher nicht.
I think that we can
ich denke, dass wir darüber sprechen können, dass es unterschiedliche Aufteilungen und Spaltungen gibt, die vielleicht noch wichtiger und gefährlicher sind für Europa als Spannungen zwischen dem östlichen Teil von Europa, den sogenannten neuen Mitgliedstaaten und den alten Mitgliedstaaten. Nein, ich bin mir absolut sicher, dass das nicht das erste Problem ist, das wichtigste Problem, das wichtigste Problem ist für die EU. Aber zunächst einmal, ich kann dieser Art von Pessimismus nicht zustimmen. Das geht jetzt nicht um Martin Schulz, aber das klang ein bisschen pessimistisch, ein bisschen pessimistisch, ja, pessimistischer als sonst. Ich kann dieser pessimistischen Einschätzung zu Europa nicht zustimmen, denn als Historiker und nicht nur als Präsident des Europäischen Rates kann ich die heutige Situation vergleichen mit unterschiedlichen Zeiten und auch anderen Orten auf der Welt. Und ich stimme voll dem zu, was der Herr Botschafter gesagt hat. Europa ist immer noch der beste Ort, nicht nur für uns im Vergleich zum Rest der Welt. Nein, es ist wirklich der beste Ort, nicht nur in Wirtschaft, Hinsicht, sondern auch und wohl vor allem auf unserer politischen Kultur. Für mich, und deswegen ist Ihre Frage, deswegen möchte ich auf die Frage nochmal eingehen, die eigentliche Angst für meinen Teil Europas besteht nun darin, dass wir hier nicht von einer Krise der pro-europäischen Einstellung sprechen. Denn Sie wissen ja, dass die Ungarn und die Polen immer noch die pro-europäischen Gesellschaften in Europa sind. Das wissen Sie vielleicht. Aber man kann sicher über eine Krise sprechen der liberalen Demokratie. Und zwar nicht nur in Polen und in Ungarn, sondern auch in Deutschland. Sie haben ja etwas ganz Interessantes erwähnt. Ja, die Frauen in der Politik. Sie haben ja auch eine neue Politikerin, Frau Kopetiv, in Deutschland. Also nicht nur in Frankreich gibt es sowas, oder es ist auch nicht ein polnisches Phänomen, dass wir auch auf der rechten Seite der politischen Bühne einige interessante Frauen haben. Und das ist ein universelles Problem. Also in Polen, in Deutschland, in Großbritannien, in den USA, das ist ein universelles Problem, dass wir in Europa vor allem unser Modell der liberalen Demokratie verteidigen müssen. Das ist unsere erste, zweite und dritte Verpflichtung. Und wenn wir jetzt von Grenzen sprechen, dass wir also wieder Grenzen einrichten sollten aufgrund der Flüchtlingskrise, das ist natürlich logisch. Aber für mich wäre heutzutage das erste Ziel, dass man unsere ideologischen Grenzen wieder neu errichten sollten, also Grenzen, die unsere liberale Demokratie in Europa beschreiben, unsere traditionelle Version der Politik. Und wenn wir sagen, wieder Grenzen in dieser Beziehung errichten, dann bedeutet das auch eine Bereitschaft, ein Wille dazu, diese Art von Grenze zu schützen. Wovor ich jetzt Angst habe, und da geht es jetzt nicht nur um mein Land, dass der heutige Populismus, dass das wirklich eine Art von Gift oder Virus ist, der außerhalb von Europa kommt. Wenn wir unsere Nachbarn anschauen, Russland, Türkei, Ägypten, aber heute auch die Vereinigten Staaten,
one thing is absolutely
dann
clear,
ist that eines absolut today, klar, Europe, dass Europa the EU, heute, dass die EU the, heute,
I hope not the last,
und ich hoffe,
but today, I'm afraid the
dass das nicht so bleibt, aber dass wir wirklich die einzige, Insel einer echten liberalen Demokratie darstellen. Und das müssen wir verteidigen, dieses Phänomen, und zwar unbedingt.
Und bei welchen wie und womit versammelt sich Europa wieder und macht deutlich, dass es zusammengehört. In letzter Zeit ist geredet worden über eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Die Briten haben angekündigt, sie wollen gehen. Dadurch ist zu erwarten, dass der britische Widerstand nachlässt. Er ist allerdings sofort nochmal artikuliert worden. Europäische Verteidigungsgemeinschaft, europäische Armee. Ist das eine realistische Aussicht, wenn man berücksichtigt, dass sich in Osteuropa sofort Widerstand dagegen erhoben hat? Ist das eine realistische Aussicht?
Es ist ganz sicher eine notwendige Langzeitperspektive. Eine realistische Aussicht für die nächsten zwei, drei Jahre ist es nicht. Herr Ichinger hat eben einen interessanten Hinweis gegeben. Bräuchten wir nicht angesichts der inneren Bedrohungslage ein europäisches FBI? Donald und ich haben spontan gesagt, ja klar, aber reden Sie mal mit einem Innenminister darüber. Auch in Deutschland, die große Problematik, die wir brauchen, ist, dass, die wir erkennen müssen, ist folgende. Ich bin übrigens nicht pessimistisch. Ich habe auf die Frage lediglich eine Zustandsbeschreibung gegeben. Ich glaube immer noch felsenfest daran, dass wir Europa wieder fit machen und auf die Füße stellen. Ob es mit einer Armee ist, weiß ich nicht. Da bin ich schon eher bei der Frage innere Sicherheit, unmittelbare, erfahrbare Sicherheit.
Warum redet man dann über eine Armee, wenn man schon weiß, dass das keine realistische Perspektive ist, Herr Tusk? In Osteuropa ist doch offenbar niemand bereit, sich so einer Idee anzuschließen.
I think it's the idea is quite popular in every country, in every European country.
Überall, in jedem Land beliebt ist, aber es ist nicht unbedingt die beste, denn was wir auf jeden Fall heute vermeiden müssen, ist eine Situation, und ich weiß auch, dass wir manche Politiker, die für diese Idee einer gemeinsamen europäischen Idee sind, dass sie diese Vorstellung haben, dass diese mögliche europäische Armee so etwas wie eine Alternative zur NATO darstellen könnte. Ich habe da einige Stimmen gehört, die sagen, wir brauchen eine europäische Armee, denn die NATO ist zu angelsächsisch. Da ist zu viel Amerika drin in unserem Verteidigungssystem, sagen manche. Und das ist die riskanteste Art und Weise des Denkens, die wir uns vorstellen können. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das, was wir heute brauchen, eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ist in puncto Verteidigung. Die Mitgliedstaaten sollten, nein, sie müssen ihre Verpflichtungen erfüllen, wenn es um 2% Bruttoinlandsprodukt geht und so weiter. Also für im Punkto nationaler Verteidigung, auch was die NATO anbelangt, sollten sie Verpflichtungen erfüllen. Aber ganz allgemein habe ich keinerlei Zweifel daran, dass in der Zukunft, für die Zukunft von Europa, dieses Gefühl der Sicherheit, also der reellen Verteidigung, dass diese Werte absolut entscheidend sind. Ich habe immer so diese Vorstellung von Blaise Pascal, der hat gesagt, dass man muss also auf jeden Fall auch Kraft haben. Also man braucht Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Kraft gehören zusammen, sonst haben wir eine gefährliche Situation. Und das müssen wir zeigen. Also Gerechtigkeit, Freiheit, liberale Demokratie, das alles gehören zusammen. Und damit kann man dann auch Kraft aufbauen, Stärke aufbauen. Denn ohne diese Stärke, ohne diese Kraft sind wir nicht nur... Sind wir pathetisch, dann ist es nicht nur so, dass wir keinerlei Macht haben, wir sind pathetisch. Und in den ersten Tagen der Flüchtlingskrise haben wir nicht richtig reagiert. Was da wirklich so schädlich war für die politische Szene, für die politische Bühne in Europa, war die Tatsache, dass die Menschen das Gefühl hatten, dass unsere europäischen Institutionen, die Mitgliedstaaten, unsere Demokratie, dass sie nicht dazu in der Lage waren, die eigenen Regeln zu respektieren und die eigenen Regeln auch durchzusetzen.
Die Idee einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, einer europäischen Armee, würde militärische Doppelstrukturen mit der NATO bedeuten. Können Sie sich vorstellen, dass das Sinn macht?
Nein,
kann ich mir nicht vorstellen, dass das Sinn ergibt, aber ich glaube auch nicht, dass es darum wirklich geht jetzt in der Europäischen Union. Ich habe das Verteidigungsministertreffen der EU vor ein paar Wochen besucht und es gab dort niemanden, der für eine europäische Armee war. Ja, aber was die wollten, was die befürworteten, war eine stärkere europäische Verteidigung. Das ist was anderes und das müssen wir auseinanderhalten, diese beiden Debatten.
Herr Juncker, der Kommissionspräsident, hat ausdrücklich für eine europäische Armee plädiert.
But the debate which is going on now, is not about
Debatte heute, in der geht es nicht darum, dass man eine europäische Armee errichtet, sondern es geht darum, wie wir die europäische Verteidigung verteidigen, also stärken können in der NATO. Denn eine starke europäische Verteidigung, dafür wäre ich wirklich voll und ganz. Und das wäre gut für die Europäische Union, es wäre gut für Europa, es wäre gut für die NATO. Denken Sie daran, dass die meisten Mitglieder der Europäischen Union auch Mitglieder der NATO sind. Also 90% der Bevölkerung der EU leben in einem NATO-Land. Und es gibt keine Möglichkeit, wie wir die europäische Verteidigung stärken können, ohne dass wir gleichzeitig die NATO-Verteidigung stärken. Und ich bin sehr dafür, wenn Europa dazu in der Lage ist, neue Fähigkeiten zu entwickeln, wenn sie also mehr ausgeben möchten für Verteidigung, wenn sie integrieren möchten für Verteidigung, wenn sie integrieren und koordinieren können, was in der Verteidigungsindustrie passiert, dann begrüße ich das. Und die NATO wünscht sich das schon seit langer Zeit. Aber wir müssen sicherstellen, dass die europäische Verteidigung dadurch gestärkt wird. Aber wir sollten die NATO nicht duplizieren. Es soll keine Alternative zur NATO werden, sondern es geht darum, dass man zusammenarbeitet mit der NATO. Und wenn Sie den Vertrag von Lissabon lesen, da steht ganz klar im Lissabon-Vertrag drin, dass die europäische Verteidigung und dass die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik keine Alternative sein sollten für die NATO, sondern dass sie kompatibel sein sollten mit der NATO und dass sie zusammenpassen sollen. Also es geht hier nicht um Wettbewerb, um eine Konkurrenz. Nein, das machen wir zusammen. Und ein starkes Europa ist gut, auch für die NATO. Und ich möchte auch hinzufügen, dass das transatlantische Bündnis für Europa von größter Bedeutung ist. Ganz besonders nach dem Brexit. Denn nachdem sich Großbritannien, das waren ja die Königreiche, jetzt außerhalb der Europäischen Union befindet, und die haben am meisten Verteidigung ausgegeben, also 80% der Verteidigungsausgaben der NATO sind dann nicht EU, und drei von den vier Bataillons, die wir im östlichen Teil des Bündnisses stationieren, sind nicht EU. Das kommt aus Großbritannien, die sind nicht mehr EU nach dem Brexit und aus den USA und aus Kanada. Das heißt also, diese Diskussion sollten wir aufhören. Entweder Europa oder NATO. Nein, ein starkes Europa sorgt für eine starke NATO, solange wir es richtig machen, kein Duplizieren, sondern enge Abstimmung.
Jetzt bin ich ein bisschen unruhig. Ein europäisches FBI ist wegen der Rivalitäten der Innenminister und der Polizeibehördenchefs in der Europäischen Union kurzfristig nicht vorstellbar. Eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, über die geredet wird in der Europäischen Union auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, ist kurzfristig auch nicht vorstellbar. Leben wir in einem Zustand der Europäischen Union, wo es gar keine neue Klammer im Moment geben kann, weil keine Idee dafür vorhanden ist? Und wo wir einfach nur hoffen können, dass die Europäische Union nicht weiter zerfällt? Oder gibt es eine solche neue Klammer? Und wenn ja, was wäre die? Wir gucken, ich erinnere daran, ins nächste Jahr hinein. Was könnte im nächsten Jahr ein Projekt sein, das Europa neu zusammenführt?
Zunächst einmal glaube ich, dass die Identitätskrise, in der Europa ist, nicht mit einer Debatte über eine gemeinsame Armee zu bewältigen ist, obwohl ich nicht ganz bei Jens Stoltenberg bin in einem Punkt, wenn ich das noch kurz sagen darf. Du hast völlig recht, Kanada, die Vereinigten Staaten und ein zukünftiges Nicht-EU-Land, Vereinigtes Königreich, stellen die Hauptlast. Nur, wir erleben in den letzten Jahren, Donald Tusk hat darauf hingewiesen, dass unsere unmittelbare Nachbarschaft immer instabiler wird und gleichzeitig wir die Gefahr haben, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Zusagen für einen Schutz in Europa zurückfahren. Und je nachdem, wer da zurückfahren. Und je nachdem, wer da die Wahl gewinnt, werden wir auch sehen, dass das passiert. Das zwingt uns ja dann dazu, darüber zu reden, wie wir den europäischen Arm in der NATO, über eine stärkere europäische Kooperation stärken können. Ich glaube, das hatten die Regierungschefs auch ein bisschen im Hinterkopf, als sie das in Bratislava so hochgezogen haben. Wir werden die Rückgewinnung der Herzen der Menschen für die europäische Idee, darum geht es ja heute Abend, nicht mit solchen Sachdebatten erreichen. Ich glaube, dass wir mit den Menschen, vor allem mit den jungen Leuten darüber reden müssen, dass die Begründung, da können wir nicht, brauchen wir gar nicht zu warten bis nächstes Jahr, das müssen wir eigentlich schon gestern angefangen haben, die Begründung für dieses Europa im 21. Jahrhundert nicht mehr alleine in der Friedensdividende des 20. Jahrhunderts zu suchen ist, sondern indem wir den Leuten schlicht und ergreifend sagen, wir haben ein auf sozialem Zusammenhalt und der Garantie von individuellen Grundrechten basierendes Gesellschaftsmodell. Das hat er die liberale Gesellschaft genannt. Diese Gesellschaft kann im interkontinentalen Wettbewerb, in dem wir sind, ökonomisch nur überleben, wenn sie ihre ökonomische Kraft bündelt. Denn natürlich wird in anderen Teilen dieser Welt billiger produziert als in Europa. Aber warum? Weil sie keine Ökostandards respektieren, weil sie keine Grundrechte respektieren, weil sie kein Streikrecht haben, weil sie keine Sozialrecht haben, weil sie keine Sozialpartnerschaft haben, keine Tarifverträge, weil sie die Todesstrafe haben und die Folter, weil es eine Willkürherrschaft gibt, weil es Kinderarbeit gibt, sind die billiger. Und die These, wir müssen so werden, wie die sind, damit wir wettbewerbsfähig sind, die würde ich gerne umdrehen. Wer auf unseren Markt will, da sind Handelsverträge zum Beispiel für notwendig, der muss unsere Standards erfüllen. Das ist keine europäische Arroganz, sondern ein Stück Freiheit für Menschen woanders. Und wäre das Projekt der Verteidigung unserer liberalen, auf sozialen Grundrechten aufgebauten Gesellschaft durch europäische Kooperation. Ich glaube, dass wir dafür vor allen Dingen die jungen Leute kriegen können. Und das kriegen Sie sicher nicht über eine Debatte über eine europäische Armee. Also verkürzt. Das europäische Sozialmodell ist in Gefahr durch Wettbewerb, der unser Sozialmodell von außen zerstört. Es zu schützen geht nur in der gemeinschaftlichen Kraft der 28.
Herr Tusk hat die... Lassen Sie mich, Sie können dann gleich mit antworten auf die gleiche Frage. Geht in die gleiche Richtung.
Ja.
Hat die Europäische Union in ihrem heutigen Zustand überhaupt noch die Kraft, sich selbst zu reformieren? Beispielsweise die Kompetenzen, die nach Brüssel gegangen sind, in den letzten Jahrzehnten kritisch durchzusehen und diejenigen, die nicht in Brüssel sein müssen, zurückzugeben an die Nationalstaaten. Jeder erinnert sich an die Frage, warum muss eigentlich in Brüssel das Verbot von Glühlampen geregelt werden? Warum? Diese symbolischen Fragen spielen in der Öffentlichkeit eine große Rolle. Da gibt es viel Wichtigeres als die Glühlampen. Aber wäre das nicht ein Ansatz? Aber reicht die Kraft dafür, sich selbst hinzusetzen und zu sagen, wo haben wir geirrt, wo müssen wir zurückbauen?
First of all, maybe because of my former
Zunächst
role,
einmal vielleicht auf meiner früheren
fact, I represent
Rolle,
member states,
ich habe die Mitgliedstaaten vertreten, aber ich glaube das auch selber ganz stark.
I can imagine Europe
Deswegen sage ich, dass ich mir vorstellen
without
kann, dass ich mir Europa nicht Europa ohne Institutionen
in
geht, aber es braucht ja Mitgliedstaaten und Nationen, die in Europa leben. Ohne die geht es nicht. Das heißt also,
it's my opinion.
Damit müssen
this
wir jetzt aufhören.
About,
diese Diskussion muss aufhören.
In fact, very theoretical.
Denn sie ist wirklich sehr theoretische
like
Natur.
Ever closer union or
also eine immer engere Union zum Beispiel. Es war
David Cameron.
Bei den Verhandlungen mit Cameron ziemlich klar,
kind of discussions is completely
dass diese Art von Diskussion komplett kontraproduktiv ist. Das, was wir heute brauchen, ist mehr Verantwortung in den nationalen Hauptstädten. Ich bin jetzt nicht hier, um den Ruf nationaler Hauptstädte zu schützen, denn ich denke, dass heute, das ist ja auch die natürlichste Rolle eines Mitgliedstaaten,
of Europe is in national capitals. The money is here.
Ja, die Can you imagine Macht Europas befindet sich in den nationalen Hauptstädten. Da ist das Geld. Unser gemeinsames Budget bei der EU ist weniger als das Budget der Haushalt von Bayern. Können Sie sich das vorstellen? Also das echte Leben und die echte Macht, also das echte Geld, das befindet sich ja in den Mitgliedstaaten. Leider ist es aber so, dass die Mitgliedstaaten nicht genügend Verantwortung haben heutzutage. Und die Flüchtlingskrise, die Migrationskrise, war vielleicht die offensichtlichste Manifestation dieses äußerst gefährlichen Phänomens. Sie alle unsere Partner, haben hunderte von Forderungen und Anforderungen aus Brüssel erhalten, aber gleichzeitig sind sie jeden Tag dazu bereit zu sagen, Brüssel hat zu viel Macht und zu viel Kompetenz.
Aber reicht die Kraft, das zu reformieren? Aus England hört man immer wieder, die Briten sagen, wir würden bleiben, wenn wir selber bestimmen könnten, wer in unser Land einreisen darf.
Maybe because I'm Kashubian and my
region
weil ich
Kashubian
is very
bin und weil meine Region, aus der ich herkomme, ziemlich ähnlich und so konservativ ist, ebenso konservativ wie Bayern. Deswegen gefallen mir diese Gespräche über ständige Reformen und Revolutionen nicht. Europa, die EU, unsere Institutionen, unsere Gewohnheiten.
Our internal and external policy,
unsere interne und externe
all of this
Politik,
our protection, our all patience,
das erfordert Schutz, Geduld und auch unsere Liebe. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, unsere positiven Emotionen, nicht ständiges Reden über neue Lösungen, neue Reformen
und
wie bei Trotzki damals, die permanente Revolution. Das kann ich nicht verstehen, denn wie ich schon gesagt habe, vor ein paar Minuten, das ist doch ein toller Ort, an dem man leben kann, für alle Europäer. Das, was wir brauchen, ist also mehr Stärke, mehr Entschlossenheit, aber wir müssen das schützen, was wir schon haben und nicht alles ändern. Ich habe Frauke Petri erwähnt, denn da habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen in New York über die AfD und auch über Marine Le Pen und Donald Trump und andere.
Das,
was man da als Gemeinsamkeit erkennen kann bei dieser Art von Politikern, und das war die Meinung
Madame Petri. About Trump.
Da ging es um die Meinung von said, Frau Petri zu sure Trump. Sie hat gesagt, er ist sicher nicht ein guter politischer eine Führungspersönlichkeit, aber zumindest kann er eine radikale Veränderung garantieren. Und diese Argumentation höre ich in fast allen Mitgliedstaaten, dass es radikale Politiker gibt, aber manchmal auch Kommentatoren und Politiker eher im Zentrum. Die reden ständig davon, dass sich was ändern soll. Ändern, ändern, ändern. Und meine Meinung ist jetzt, und das liegt vielleicht an meiner Historie und auf meinen historischen Vorlieben oder dem, was ich wirklich glaube. Ich bin mir sicher, dass Voltaire recht hatte. Voltaire hat ja gesagt, dass das Bessere der Feind des Guten ist. Das ist banal, aber es stimmt immer noch.
Ich möchte gleich mal rübergehen auf das Verhältnis zu Russland, was ja eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Bevor ich das tue, möchte ich zwei kurze Fragen noch ansprechen. Erstens, ist vorstellbar, dass die Briten zwar über den Austritt verhandeln, es aber am Ende nicht tun werden? Was ist Ihr Gefühl?
Nee, glaube ich nicht.
Sie werden gehen. Zweite Frage, sind Sie einig? Die Briten gehen am Ende.
I am against, always against historical
ich bin
fatalism
immer
or political
gegen
fatalism.
Historischen oder politischen
For me,
Fatalismus.
I would be,
ich
you know,
wäre
the happiest man
der glücklichste Mensch auf der Welt, wenn die Briten es sich anders überlegen, vielleicht nach unseren harten Verhandlungen. Also wenn wir diesen Prozess als irreversibel betrachten, dann ist er irreversibel.
Gut. Zweite Frage, kurze. Ungarn scheint irgendwie festzustecken zwischen Austritt und Ausschluss. Es gibt die ersten Stimmen, die sagen, man könnte auch mal, man müsste so ein Land, Herr Asselborn hat das, glaube ich, gesagt, man müsste ein solches Land ausschließen. Das ist vorstellbar? Wie lange reicht die Geduld? Ich meine, die haben jetzt gerade eine Regierung, die einzige verbliebene oppositionelle Zeitung über Umwege geschlossen. Das heißt, mit der Pressefreiheit geht es in Ungarn zu Ende. Wann ist die Geduld Europas mit Ungarn erschöpft und was passiert dann?
Naja, ich habe mit dem Jean Asselborn lange darüber diskutiert. Ich wäre ja froh, wir hätten jetzt mal ein Prozedere, wie man ein Land, das freiwillig geht, rauskriegt. Jetzt fängt er schon an mit einem Zwangsreisenausschluss, also so einfach ist das nicht. So einfach, ich weiß, was er meint, aber das ist ein bisschen zu kompliziert. Ich würde, bevor ich auf Ungarn eingehe, Ihnen gerne eine kleine Korrektur zumuten. Sie haben gesagt, die Briten sagen, wenn man uns die Kontrolle über unsere eigenen Grenzen wiedergäbe, würden wir ja bleiben. Wir beide haben die Nacht der Verhandlungen mit Großbritannien ja erlebt, mit Herrn Cameron. Und was wir Herrn Cameron zugestanden hatten, war ein sehr weitreichendes Zugeständnis, nämlich, dass es eine Freizügigkeit zur Arbeitsaufnahme in Europa gibt, aber keine Freizügigkeit zur Einwanderung in Sozialsysteme. Und das haben wir in diesem sogenannten Arrangement festgeschrieben, gegen den Willen einiger Regierungen, Schweden zum Beispiel oder Portugal, die sagten, die Regierungschefs, wir haben gerade für das Gegenteil Wahlkampf gemacht, aber wir akzeptieren es aus höheren Gründen. Diese Gründe, Diese Konzession ist in einer Volksabstimmung von den Briten abgelehnt worden. Schlicht und ergreifend abgelehnt worden. Und jetzt diskutieren wir darüber, dass sie nicht die Kontrolle über ihre Grenzen zurückbekommen hätten. Die hätten sie ja bekommen und das haben sie abgelehnt. Das ist der Grund, warum ich so skeptisch bin, dass es am Ende keinen Brexit gibt. Das wird zunächst mal so sein. Zu Ungarn wird mal so sein. Zu Ungarn würde ich mal eins gerne sagen. Ich habe den Viktor Orban persönlich, ich habe die Gelegenheit ja gehabt, zweimal mit ihm zu reden. Er hat mich ja als einen Chefnihilisten in Brüssel bezeichnet, Juncker und mich. Ich glaube, dass Orban der mit einer ziemlich breiten Mehrheit gewählte Ausdruck eines Gefühls in Europa ist, nämlich, dass die Europäische Union nationale Identität sozusagen substituieren will durch ein europäisches kulturelles Amalgam. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich nehme das Gefühl sehr ernst. Und wenn wir nicht den Dialog mit diesen Leuten suchen, sondern nur auf sie draufkloppen, dann stellen wir sie in die Ecke, in der sie gerne wären. In die Ecke, in der sie gerne wären. In die Ecke, in der sie gerne wären. Nämlich die Opferecke. Deshalb habe ich vor und rate dringend dazu, eine offene Debatte über die Frage, welche kulturelle Identität haben Nationen in einem vereinten Europa zu führen. Das ist zwingend erforderlich. Jeden, der die Frage stellt, sozusagen zum Paria zu erklären, wäre der größte Fehler, den wir machen können.
Wir schauen ins nächste Jahr. Und ich möchte Sie gerne zum Verhältnis zu Russland befragen. Nach meinem Eindruck sind die Europäer aus der Westen überhaupt irgendwo zwischen Aufhebung der Sanktionen wegen des Bürgerkriegs in der Ostukraine und Verhängung neuer Sanktionen. Es gibt die ersten Forderungen, wegen des Hackings im amerikanischen Wahlkampf Sanktionen zu verhängen, amerikanische. Dann gibt es die Forderung aus der deutschen Politik, Frau Göring-Eckardt von den Grünen, wegen der Bombardements in Syrien neue Sanktionen zu verhängen. Es gibt in der SPD mit Blick auf das Wahljahr die Diskussion über die Frage, ob man nicht anknüpfen müsse an eine frühere Willy Brandt, ein Erbe sozusagen der Partei, Ost- und Entspannungspolitik mit Russland. Also da ist man irgendwie in Europa zwischen Baum und Borke. Was passiert denn jetzt? Werden im nächsten Jahr die bestehenden Sanktionen aufgehoben? Gibt es neue wegen anderer Probleme? Was ist Ihr Eindruck?
Die Aufhebung der Sanktionen hängt von der Umsetzung des Minsker Abkommens ab. Denn die sind im Zusammenhang mit Minsk verhängt worden. Unser Verhältnis zu Russland muss sich an Folgendem orientieren. Donald Trump und Wladimir Putin sind enge Freunde ideologischer Art. Die finden sich gegenseitig toll. Das erwähne ich deshalb, weil ich Donald Trump nicht toll finde. In der Logik finde ich auch die Tatsache, dass der Kreml die rechtsextremen Parteien in Europa finanziert, dass das, was die illiberale Gesellschaft nennt, das Gesellschaftsmodell von Putin ist, nicht toll. Also ich bin kein Putinist, sondern ich finde diese ultranationalistische, panrussische Politik, diese expansive, aggressive Haltung von Wladimir Putin inakzeptabel und die muss zurückgewiesen werden. Aber ich kann Russland nicht aus der Welt zaubern. Das Land ist da und ich muss mit dem Land umgehen. Und was in unserer Partei diskutiert wird, Willy Brandt hatte den Ansatz, wandelt durch Annäherung, hat gesagt, wo der Virus der Demokratie einmal ausgesetzt ist, ist er nicht mehr einzufangen. Deshalb glaube ich, dass die Idee, die dahinter steckt, Russland nicht zum Paria zu erklären, sondern zu sagen, wir sind gegen eure Politik, wir verurteilen das, was ihr falsch macht. Und dennoch bleibt der Dialogkanal, wenn ihr ihn wollt, immer offen. In dieser Kombination muss man mit Russland umgehen.
Herr Tusk, wird das Jahr 2017 ein Jahr der großen Konfrontation mit Russland, und zwar nicht wegen der Ostukraine, sondern wegen Syrien, wegen der Aufrüstung Russlands auch. Im Gebiet von Kaliningrad sollen neue Raketen aufgestellt werden. Das hat natürlich auch ein NATO-Pendant, da reden wir gleich drüber. Was ist Ihr Gefühl? Muss man Russland härter entgegentreten?
Also, I have quite tough opinion about
Putin politics. Even zu der Politik von Putin. Country, auch in meinem Land habe ich einen Ruf dafür, dass ich äußerst moderat und sogar pro-russisch bin als Politiker, aber in Brüssel, weil ich Pole bin, es ist natürlich so, dass einige unserer Kollegen mich etwas mit Verdacht anschauen, weil sie ja sagen, Polen und Russen sind ja praktisch gleich. Ja, aber wie sieht es jetzt in Wirklichkeit aus? Zunächst einmal. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber Sie haben diesen Terminus Bürgerkrieg in der Ostukraine verwendet. Das ist Heuchelei. Das ist kein Bürgerkrieg. Ganz von Anfang an, seit Beginn des Prozesses, hatten wir es mit einer Aggression zu tun in der Krim und in Donbass. Für mich ist es absolut klar, dass wir nicht eine radikale Lösung brauchen mit Russland. Das ist nicht in unserem Interesse, ganz besonders was den östlichen Teil von Europa anbelangt. Glauben Sie mir, der Konflikt mit Russland ist wirklich gefährlich, vor allem für die Polen, für die Slowakei, für die baltischen Staaten, aus ganz klaren Gründen und nicht nur aus geografischen Gründen. Für mich ist das eines der wichtigsten Ziele, dass man echte und normale, richtige Beziehung mit Russland wieder, einrichtet. Wir haben die Situation allerdings nicht heraufbeschworen oder provoziert. Die einzige Methode, und ich glaube, ich bin erfahren genug, um das jetzt sagen zu dürfen, die einzige Methode
ist, to be not radical,
besteht darin, dass man nicht radikal vorgeht, sondern dass man hart und konsequent ist.
Im nächsten Jahr Aufhebung der jetzt bestehenden Sanktionen, mindestens partiell, oder noch neue Sanktionen wegen Syrien und anderer Dinge obendrauf.
Today, as you know, we have prolonged our sanctions in June.
Sanktionen im Juni verlängert haben.
Since June und seit dem Juni until now,
bis heute
nothing changed.
Hat sich nichts verändert.
In fact, the situation is worse because if we observe what Russia
is doing in Aleppo in Syria, it means that,
sorry, and I,
tut mir echt leid, aber ich muss das jetzt wirklich ganz offen sagen, manche europäischen Politiker
has presented a typical Western European illusion
eine when they invited Russia Illusion to vorgestellt, als sie Russland nach Syrien eingeladen haben, als Methode, um das Problem in Syrien in den Griff zu bekommen. Und jetzt haben wir ein neues Problem.
I think I shouldn't describe the whole
situation. Ich denke, ich sollte die Situation in Aleppo jetzt nicht im Detail beschreiben, aber
it's obvious for me that
für mich liegt es ganz klar auf der Hand,
today the only,
dass heute
way is to
die einzige Möglichkeit darin besteht, dass man die Sanktionen Russia gegen Russland verlängert. Ansonsten ist es eine klare Kapitulation.
Herr Stoltenberg, wie sehen Sie die militärische Situation in Osteuropa und zwischen Russland und der NATO? Russland hat angekündigt, es wird, glaube ich, Boden-Luft-Raketen ins Gebiet von Kaliningrad bringen. Russland beklagt sich selbst über die aufmarschierende NATO, die immer näher an die russische Grenze rückt. Sie ist ja auch schon dort. Was bedeutet das für die NATO? Wird die NATO ihre Präsenz in Osteuropa nochmal verstärken gegen deutsche Bedenken? Wir erinnern uns an den deutschen Außenminister, der vor Kriegsgeschrei und Säbelrasseln gewarnt hat. Also, was wird die NATO tun?
So first of all, I think you have to just understand that we have seen a Russia which has really invested heavily in their defense capabilities over several years. Since 2000, they have tripled defense spending in real terms, and during the same period, Europe has decreased defense spending. We have seen that they have developed new capabilities. They have deployed more troops, but of course, the most concerned is connected to the fact that they have actually been willing to use force against their neighbors, Ukraine, Crimea, but also actually in Georgia. And they also have troops in Moldova against the will of the Moldovan government.
So they have,
we see a more assertive Russia, we see a stronger, more assertive Russia, we see a stronger Russia, and we see a Russia which is willing to use force. And now we also seen that they are deploying
Ice cannon missiles in Kaliningrad. Jetzt auch diese Raketen in Kaliningrad stationieren und all das ist Teil eines Musters, das sich schon seit einiger Zeit entfaltet. Und die NATO hat auch reagiert. Ich denke, wir müssen verstehen, dass wir die größte Verstärkung der kollektiven Verteidigung durchgeführt haben seit Ende des Kalten Kriegs. Wir haben die Reaktionskräfte der NATO verdreifacht, wir werden 4 Bataillone haben, auch in Polen zum Beispiel eine verstärkte Präsenz. Wir haben 8 kleine Hauptquartiere eingerichtet in den Ländern im östlichen Teil des Bündnisses und wir haben außerdem die Bereitschaft unserer Truppen erhöht. Das heißt, dass wir haben reagiert. Und haben damit eben Stärke bewiesen.
Oder kommt mehr?
Wir haben nicht den Plan, unsere Präsenz zu verstärken im östlichen Teil des Bündnisses, aber natürlich werden wir auch weiterhin sicherstellen, dass unsere Truppen dazu in der Lage sind, verstärkt zu werden. Wenn es nötig ist, können wir sie verstärken im östlichen Teil des Bündnisses. Der ist natürlich am anfälligsten für russische Aggression. Aber dem möchte ich anfügen, dass es für uns gleichzeitig äußerst wichtig ist, einen neuen Kalten Krieg zu vermeiden. Wir möchten kein neues Wettrüsten. Also ich stimme Martin absolut zu, wenn er sagt, dass wir die Idee zusammenbringen müssen von Stärke, also Abschreckung und Dialog, weil das muss zusammen erfolgen. Und für mich ist gar kein Widerspruch zwischen einer starken Verteidigung und einem politischen Dialog. Ich glaube in der Tat, dass wir nur dann einen politischen Dialog mit Russland führen können, solange wir stark sind. Das ist eine Vorbedingung. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe von Norwegen. Norwegen ist klein. Ein kleiner NATO-Verbündeter. Wir liegen oben im Norden an der Grenze zu Russland. Wir hatten eigentlich ziemlich gute Beziehungen zu Russland, also eine pragmatische Beziehung zu Energie, zur Fischerei, zur Umwelt und ganz oben bei der, an der Barentssee, da war das ganz klar geregelt. Unsere pragmatische Arbeitsbeziehung mit Russland war etwas, was wir nicht trotz der NATO-Beziehung, sondern aufgrund der NATO-Mitgliedschaft begründen konnten, denn wir haben uns sicher gefühlt als ein Teil eines starken militärischen Bündnisses. Also solange wir stark sind, solange wir vorhersehbar und fest dastehen, können wir auch Russland in einen politischen Dialog mit hineinnehmen. Denn wir müssen danach suchen, dass eine konstruktivere und kooperative Beziehung mit Russland aufgebaut wird. Russland verschwindet nicht einfach, Russland bleibt. Russland ist unser Nachbar. Also müssen wir die alte deutsche Idee eines gleichzeitig Verteidigung und Dialog, also diese die Verteidigung und Dialog, also diese zweischichtigen Vorgänge müssen wir
eine zweite Gaspipeline. Russland will eine zweite Gaspipeline durch die Ostsee nach Deutschland bauen. Wird das gelingen oder gibt es da Widerstand bei den Anrainerstaaten, der das verhindern wird?
Das ist für mich eine äußerst unbequeme Situation, denn das ist jetzt eine Frage an die Deutschen.
Wenn die Deutschen es wollen, werden die anderen zustimmen?
Also das ist ein sehr komplizierter rechtlicher Prozess in der Kommission und es gibt auch objektive rechtliche Umstände, also es gibt wirklich Hindernisse, aber wichtig ist natürlich der politische Wille. Es gibt jetzt Gründe, warum ich äußerst zunächst einmal wäre es ja unfair gegenüber Italien, der Slowakei, natürlich der Ukraine. Bulgarien, denn das ist eine klare Alternative zum sogenannten South Stream. Und wenn wir wirklich energiepolitisch hier etwas aufbauen wollen, und das war auch eines meiner wichtigsten Ziele als polnischer Premierminister oder Ministerpräsident, und auch heute, also man wirklich Solidarität im Bereich, Energie haben möchte, dann muss man die Interessen aller Mitgliedstaaten respektieren. Und zweitens
habe ich keinen Zweifel, es
ist nicht nur meine Meinung,
dass
das ein gutes Geschäft für einige Unternehmen und einige Länder ist, aber der Hauptgrund ist natürlich ein politischer Grund, nämlich, dass man nicht nur die Ukraine, sondern in Zukunft auch Polen und auch andere Länder in der Region vermeiden möchte. Und das verstößt dann gegen grundlegende europäische Interessen, da habe ich keinen Zweifel daran. Und deswegen denke ich, dass wir wirklich ohne Heuchelei ganz offen und klar und deutlich sprechen müssen mit unseren europäischen Partnern. Und die Frage hier ist, was ist unser wichtigstes Ziel im Bereich Energie? Egoistisches Geschäft für 3 oder 4 Unternehmen in Deutschland und den Niederlanden und in Russland oder echte Sicherheit im Bereich Energie für alle.
Wenn ich Sätze zugespitzt interpretiere, heißt das, wir brauchen die Pipeline nicht, wir wollen sie nicht. Sie müssen ja dem nicht widersprechen.
Wir wollen und wir brauchen eine echte Diversifizierung, nicht nur fossil, sondern auch bei den Pipelines.
Das ist die allererste Bedingung,
wenn wir uns ernsthaft unterhalten wollen über Sicherheit im Bereich Energieversorgung.
Flüchtlingspolitik muss erwähnt werden. Kann es im kommenden Jahr eine Wiederholung der Flüchtlingskrise von 2015 geben? Ja oder nein? Und falls nein, warum nicht? Herr Schulz.
Alles ist möglich, das kann auch sein, aber ich glaube, die Balkanroute ist geschlossen. Ich glaube auch, dass die Verteilungsmöglichkeiten besser geworden sind, die Verteilungsintensität von Flüchtlingen noch nicht. Eins ist völlig klar, die Bundesrepublik Deutschland wird sicher nicht in jedem Jahr die gleiche Leistung erbringen können, alleine, auch Italien alleine, auch Griechenland alleine, Österreich alleine nicht. Übrigens auch Finnland nicht, weil über die finnisch-russische Grenze redet nie ein Mensch drüber. Die schieben eine Menge von Flüchtlingen nach oben und bringen sie über die finnisch-russische Grenze. Ich bleibe dabei, die Haltung, das ist ein deutsches Problem, das ist eine Schande, das ist ein europäisches Problem.
Heute noch die Haltung in Europa.
Ja, viele Länder, ja. Der eben erwähnte Ministerpräsident Orban, der stand daneben mir im Europaparlament und sagte, it's not my problem, it's a German problem, I have nothing to do with it.
Ist das auch der Hintergrund dafür, warum der deutsche Wunsch nach ähnlichen Abkommen wie mit der Türkei auch mit anderen nordafrikanischen Staaten in Brüssel abgelehnt wird?
Nee, der wird ja nicht abgelehnt. Zunächst mal war es kein deutscher Wunsch, sondern auch ein deutscher Wunsch. Der erste, der das vorgeschlagen hat, war Matteo Renzi. Und ich bin absolut dafür, dass wir auch mit Ländern auf der anderen Seite des Mittelmeers darüber reden, ob es die Möglichkeit gibt, dort Aufnahmezentren zu starten.
Gibt doch Widerstand in Brüssel und zwar erheblich.
Ja, ich versuche meinen Satz zu Ende zu bringen.
Ja, ja.
Ich weiß ja, dass ich sage ja, ich bin nicht dagegen.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass andere nicht dagegen sind. Klar. Ich begründe gerade, warum ich der Meinung bin, dass wir mit den nordafrikanischen Staaten sehr wohl darüber reden müssen, dass es dort unter internationaler Kontrolle, Aufnahmezentren gibt. Man muss das mal im Klartext sagen. Natürlich kenne ich die fein ziselierten Diskussionen, die da in Brüssel geführt werden, was geht und was nicht geht. Aber was in meinen Augen nicht geht, ist, dass wir nicht bereit sind, mit Regierungen in Kairo oder in Rabat zu reden oder in Tunis, aber sehr wohl zulassen, dass Verbrecher Menschen zu Tausenden in ein ungewisses Schicksal auf Seelenfänger ins Mittelmeer schicken. Und das genau halte ich für absolut unhaltbar, deshalb bin ich sehr wohl bereit, um den Schleppern ihr Handwerk zu legen, auch mit autoritären Regierungen zu reden. Ich sage ja nicht, dass die Zentren betreuen müssen, sondern das müssen die Vereinten Nationen, die Europäische Union machen. Aber zu verhindern, dass Flüchtlinge in die Hände dieser Kriminellen fallen, ich glaube, das ist schon des Schweißes der edlen wert.
Wie sehen Sie die Idee?
Und noch, lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Die Bundesrepublik Deutschland kann das nicht alleine machen. Wir können das nicht alleine machen. Ich finde, dass wir stolz darauf sein können, was wir getan haben. Aber es geht nicht, dass Deutschland alleine gelassen wird.
Ja.
Wenn die polnischen Freunde sagen, wir fühlen uns bedroht, dann gibt es Sanktionen, das ist richtig so. Wenn mittel- und osteuropäische Staaten, er war der Oberspezialist bei den Verhandlungen über die Finanzperspektive, gesagt hat, wir brauchen für nachhaltige ökonomische Entwicklung die Struktur- und Regionalfonds der EU, ist das eine Vernunftleistung der Solidarität. Das wird gemacht. Aber wenn es dann heißt, die Flüchtlinge müssen gemeinsam verteilt werden, dann sagen Staaten, die ziemlich viel Geld aus den EU-Fonds kriegen, nee, haben wir nichts mit zu tun. Solidarität ist kein Rosinenpicken, sondern ein Prinzip. Und ich finde, darauf kann die Bundesrepublik Deutschland und andere Länder beharren.
Herr Tusk. Sind Sie zu weiteren Flüchtlingsabkommen mit nordafrikanischen Staaten bereit?
I want to be very practical and pragmatic when it comes to migration.
It's too many emotions and too many conflicts, auch bei den Mitgliedstaaten in Europa hier zugange. Und deswegen brauchen wir heute Folgendes. Wir müssen eine möglichst effektive Methode finden, um diesen Zufluss, irregulären Zufluss von Migranten zu stoppen oder etwas dagegen zu tun. Das klingt jetzt brutal, aber ich bin jetzt nicht hier wegen Wahlen oder so. Das ist wirklich meine tiefe Überzeugung. Das ist die allererste Verpflichtung. Was die EU als Organisation anbelangt und auch die Mitgliedstaaten. Und zunächst einmal, es war jetzt die Frage, für mich ist es ganz offensichtlich, wir können nicht, wir sollen nicht und wir werden nicht in das Chaos des Jahres 2015 zurückkehren. Das wäre geheuchelt, das wäre eine Illusion, wenn wir jetzt sagen, dass wir eine offene, tolerante Migrationspolitik haben, ohne jegliche Kontrolle unserer Grenzen. Das ist keine Migrationspolitik. Nein, man braucht eine effektive Kontrolle an den Grenzen. Das ist keine Politik. Das geht um Anfälligkeit, Verletzlichkeit. Wenn wir möchten, dass wir möglichst offen und tolerant sind als Europa, so offen und tolerant wie zuvor, dann müssen wir unsere Sozialpartner, unsere Bürger, unsere Institutionen und Organisationen überzeugen, dass wir dazu in der Lage sind, unsere Grenzen auch neu zu errichten. Das habe ich vor genau einem Jahr gehört, dass es zu viele unregelmäßige Migranten gibt, um sie überhaupt noch aufzuhalten. Und für mich war das wie eine Erleuchtung. Denn die Wahrheit ist ja genau das Gegenteil. Es gibt zu viele unregelmäßige Migranten, als dass man sie nicht aufhalten könnte. Ohne wirklich harte, rationale und es geht nicht um ideologische Rechtfertigung, nein. Ohne eine rationale und gut organisierte und manchmal auch harte Vorgehensweise und Maßnahmen an den Grenzen haben wir keine Möglichkeit, diesen Zufluss zu stoppen oder zu reduzieren. Heute habe ich eine gute Botschaft zu verkünden. Wir brauchen einen gemeinsamen, einen übergreifenden Ansatz, also effektive Kontrolle unserer Grenzen in der EU. Wenn nicht in Griechenland, aus irgendwelchen Gründen ist es unmöglich, dann müssen wir eben eine zweite Linie aufbauen. Heute ist das Mazedonien, Bulgarien und andere Balkanstaaten. Wir müssen zusammenarbeiten, und zwar möglichst eng zusammenarbeiten mit Ägypten, Algerien, Tunesien und anderen nordafrikanischen Ländern, natürlich mit afrikanischen Ländern. Und tut mir leid, ohne jegliche Illusion, ich weiß, wie schwierig das ist für unsere Partner. Wir haben keine idealen Nachbarn heute außerhalb von Europa. Das ist die Wahrheit. Wir müssen jetzt wählen. Und meine Wahl ist ganz klar. Wenn wir wirklich als tolerant und offen weiter bestehen möchten als Kontinent, dann müssen wir unsere Politik an den Grenzen verstärken.
Ich will noch zwei Fragen das nächste Jahr betreffend kurz abhandeln mit Ihnen, bevor wir dann auf ein paar Fragen der Zuschauer und Zuhörer kommen. Verhältnis zur Türkei. Wird es im nächsten Jahr Visafreiheit für die Türken geben?
Wenn die Türkei ihr Antiterrorgesetz ändert, ja. Wenn sie es nicht ändert, nein.
Wie laufen denn die Verhandlungen über das Antiterrorgesetz?
Sie ändern es nicht. Ich hatte sowohl mit Ministerpräsident Yildirim als auch mit dem Präsidenten Erdogan ein langes Gespräch. Das kann ich hier zusammenfassen. Das dauerte so lange, wie ich das jetzt hier zitiere. Ändern Sie ihr Antiterrorgesetz? Nein.
Wie hat man sich das vorzustellen? Sind das wenige Detailfragen oder sind das wichtige Fragen?
Das Gesetz, auf deren Grundlage zum Beispiel Ihre Freunde, Ihre Kolleginnen und Kollegen verfolgt werden. Ohne Angabe von Gründen aus dem Verkehr gezogen werden können, weil schon die Interpretation eines Leitartikels durch einen Staatsanwalt zur Strafverfolgung führen kann, wenn darin steht, dass die PKK zwar eine Terrororganisation ist, aber man verstehen kann, dass kurdische Autonomiebestrebungen nicht von a priori kriminell sind. Da können sie schon aus dem Verkehr für gezogen werden. Ein Antiterrorgesetz, das den Strafverfolgungsbehörden und der Polizei carte blanche gibt gegenüber Gegnern der Regierung, auch gegenüber demokratisch gewählten Politikern, deren Immunitäten auf der Grundlage dieses Gesetzes aufgehoben werden, war für uns die Grundvoraussetzung zu sagen,
lieber Gott,
soll man Ihnen helfen, Herr Jörg?
Ja, ja, so mache ich das immer.
Ja. Das sind die fliegenden Blätter.
Ja, genau.
Ohne die Aufhebung dieser Regeln wird es keine Visa-Liberalisierung geben.
Und Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen?
Die laufen. Sie können die ja nur durch einstimmigen Beschluss einstellen. Den wird es auch nicht geben. Aber die Eröffnung des Kapitels über Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit in diesen Verhandlungen, finde ich, ist in unserem Interesse.
Ja, gut. Herr Stoltenberg, geben Sie uns ein bisschen Hoffnung am Ende dieser Diskussion. Wird der Islamische Staat im nächsten Jahr militärisch besiegt werden?
At least we are making a lot of progress.
I think zumindest machen wir Fortschritte. Man muss ja verstehen, dass es Zeit brauchen wird, um sie wirklich auszumerzen. Aber das, was wir jetzt gesehen haben im Jahr 2016, ist, dass wir zumindest Fortschritte machen. Wir haben wirklich national kommen wir ziemlich gut voran und wir helfen auch der Koalition von Seiten der NATO und der IS verliert jetzt an Grund, an Boden im Irak und in Syrien. Ich habe nicht die Illusion, dass es leicht wird. Und auch wenn wir die dann in Irak und in Syrien besiegt haben, gibt es die immer noch. Da habe ich keine Illusion. Die gehen dann vielleicht weiter nach Nordafrika. Wir haben sie auch in Afghanistan gesehen. Aber zumindest gibt es Grund zum Optimismus, denn wir haben gesehen, dass die internationale Gemeinschaft wirklich sich zusammentun kann und dass sie starke Kräfte mobilisieren kann im Kampf gegen den IS. Und es ist auch wichtig zu betonen, dass der Kampf gegen den IS, da geht es auf der einen Seite um militärische Mittel, um Luftangriffe, um Ausbildung von Soldaten und so weiter, aber es geht auch um einen ideologischen Kampf in unseren eigenen Ländern, denn wir müssen ja verstehen, dass der Islamische Staat diese äußerst gewalttätige Ideologie sehr viel Unterstützung oder zu viel Unterstützung in Europa erfährt. Es ist ein Teil des Kampfs, auf der einen Seite außerhalb von Europa, aber man muss den IS oder den Extremismus auch innerhalb unserer eigenen Länder bekämpfen. Und das Letzte, was ich sagen möchte zum IS und zum Bekämpfen des Terrorismus ist, dass manchmal die NATO und auch die Verbündeten Kampftruppen stationieren müssen oder Luftangriffe fahren müssen, wie wir das zum Beispiel gemacht haben im Irak, in Syrien, NATO-Verbündete oder auch in Afghanistan haben wir das ja auch lang gemacht, aber langfristig gesehen ist es viel besser, wenn man die lokalen oder Kräfte dazu befähigt, Terrorismus und Extremismus selbst zu bekämpfen. Ich denke also, eine tragfähige langfristige Lösung besteht nicht darin, dass wir unsere Kampftruppen dort stationieren, sondern dass wir die lokalen Kampftruppen oder Nationen dazu befähigen, selber den Terrorismus zu bekämpfen und ihr eigenes Land selber zu stabilisieren. Und genau das machen wir jetzt in Afghanistan. Wir haben die Kampfmission beendet, wir haben die Afghanen ausgebildet, sodass sie selber gegen die Terroristen vorgehen können. Das ist viel besser, als wenn wir deren Krieg kämpfen
für sie. So, jetzt gehen wir noch ein wenig jedenfalls. Viele der Fragen, die ich jetzt gelesen habe, haben wir schon behandelt, aber einige nicht. Und eine schließt sich perfekt an Ihre letzte Aussage an. Klaus Naumann, der frühere NATO-Oberbefehlshaber, stellt folgende Frage. Ischinger hat recht, Sicherheit könnte die einigen Divisionen in Zeiten größter Gefahr für Europa sein. Aber Sicherheit in Europa ist unmöglich ohne die USA, ohne UK, ohne TU-Türkei, nehme ich an. Die gehören alle zur NATO. Sollte die NATO unter diesen Bedingungen nicht eine Blaupause für europäische Sicherheit, nicht nur Verteidigung entwerfen, also neue Aufgabe haben, Sicherheit gegen Terrorismus, nehme ich an, gemeinsam innerhalb der NATO zu organisieren.
I think we have to understand that NATO has played an important role
in the fight against terrorism for many, many years. Of course, NATO is not the only actor. Die NATO ist natürlich nicht der einzige Akteur hier. Wir haben ja zum Beispiel Geheimdienste, wir haben Polizeidienste, wir haben verschiedene Werkzeuge in Europa, aber die NATO spielt eine wichtige Rolle. Unsere größte Militäroperation aller Zeiten ist unsere Militärpräsenz in Afghanistan. Und der Grund, warum wir nach Afghanistan reingegangen sind, war, um Terrorismus zu bekämpfen. Das ging um eine direkte Reaktion auf den Al-Qaida-Angriff auf die Vereinigten Staaten. Und der Hauptgrund für Afghanistan ist, dass wir möchten, dass die nicht zum sicheren Hafen für internationale Terroristen werden. Wir unterstützen die Koalition in Syrien und im Irak, sind wir dabei. Wir machen auch AWACS-Unterstützung und wir arbeiten zusammen mit Jordanien. Wir bilden Offiziere aus, auch mit Tunesien arbeiten zusammen. Tunesische Spezialeinheiten werden jetzt ausgebildet, sodass Tunesien sich stabilisieren kann und selber die Terroristen bekämpfen kann. Das heißt also, die NATO spielt eine wichtige Rolle zusammen mit der Europäischen Union und mit vielen anderen Nationen und nationalen Akteuren. Also das ist nichts Neues, dass die NATO eine wichtige Rolle spielt im Kampf gegen den Terrorismus. Das ist eine wichtige Aufgabe und eine der Hauptentscheidungen, die getroffen wurde beim Gipfel in Warschau, bestand eben darin, dass die NATO immer mehr tun sollte, um den internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Wir verteidigen also Europa kollektiv, aber wir bekämpfen eben auch den internationalen Terrorismus.
Reinhold Rönika, lese ich da, ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig gelesen, fragt Sie, Herr Stoltenberg, wie reagiert die NATO eigentlich auf die anhaltenden Provokationen, in Klammern Luftraumverletzungen, seitens Russlands?
Wir haben unsere Präsenz erhöht im östlichen Teil des Bündnisses mit dem, was wir Assurance Measures bezeichnen. Und dazu gehört, dass wir mehr Überwachung im Luftraum haben. Das heißt, wir sind jetzt dazu in der Lage, unsere Verbündeten zu schützen und wir können auch auf Verletzungen des Luftraums reagieren. Manchmal denke ich, dass die Gefahr besteht, dass wir da Dinge durcheinander bringen. Also die gefährlichen Verletzungen des internationalen Luftraums mit nationalem Luftraum, die bringen wir manchmal durcheinander und nationaler Luftraum wird eigentlich eher selten verletzt. Es kommt eher dazu, dass es im internationalen Luftraum Vorfälle gibt, die gefährlich sind. Zum Beispiel russische Flugzeuge, die ganz nah rankommen an NATO-Flugzeuge oder auch andersrum russische Flugzeuge, die sehr nahe an Schiffe rankommen im Schwarzen Meer und in der Ostsee. Was also die NATO macht, ist, wir sind präsent, wir überwachen den Luftraum, aber wir bemühen uns auch sehr darum, mehr Vorhersehbarkeit und mehr Mechanismen für Risikoreduktion herbeizuführen, sodass es weniger Unfälle oder Vorfälle gibt. Und wenn sie denn vorfallen, dann dürfen die nicht außer Kontrolle geraten, sodass dann wirklich eine gefährliche Situation dadurch entstehen könnte. Also ein Teil des Dialogs mit Russland besteht darin, festzustellen oder sicherzustellen, dass wir so gefährliche Situationen vermeiden können, zum Beispiel in der Ostsee.
Ziehen wir noch mal einen weißen Elefanten in die Halle. Johann Wagner von den Vereinten Nationen in New York fragt, wie will die EU in Zusammenarbeit mit der NATO und anderen internationalen Organisationen das Problem Libyen angehen? Das hat Ihnen noch gefehlt, Herr Schulz. Wie gehen Sie jetzt das Problem Libyen an?
Ja, je.
Ja.
Das ist... Wenn ich die Antwort darauf hätte, glaube ich, wäre ich viel gefragter Mann. Ich versuche das mal zu versimplifizieren, weil man auf sehr viele unterschiedliche Aspekte eingehen müsste. Aber ich glaube, dass die beiden hauptstreitenden bewaffneten Kräfte in Libyen am Ende nur zu bekommen sind zur Kooperation in einer Einheitsregierung, die dann unser Ansprechpartner ist, wenn wir sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, dass das viel Geld kostet. Noch viel mehr, als wir uns das heute vorstellen. Und wir werden eine Güterabwägung vornehmen müssen zwischen diesen enormen Aufwendungen, die man dafür braucht. Also man könnte auch sagen, man muss sich auf irgendeine Art und Weise, es gibt ein Wort, das vermeide ich jetzt, aber wir werden eine Art und Weise heranziehen über Geld. Das ist besser, als am Ende Soldaten dahin zu schicken und Menschen dauerhaft sterben zu lassen.
Eine Gewissensfrage, Herr Tusk, von Gabriele Lehner. Haben Sie 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise Entscheidungen getroffen, die Sie heute bereuen?
Vielleicht, weil ich eine weniger entschlossene Person bin als meine Kollegen. Ich glaube, ich kann heute sagen, denn ich war von Anfang der Krise an war ich voll davon überzeugt und ich war mir auch bewusst, dass ohne Grenzkontrollen man keinerlei Chancen hat, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Die einzige Frage, die ich mir heute stelle, und das ist eben praktisch die Frage, die Sie gerade gestellt haben, die betrifft jetzt, also punkto Libyen. Wir haben jetzt mehr oder weniger die Balkanroute für die Migranten unter Kontrolle. Und ich glaube, das wirkt sich auch auf Bayern zum Beispiel aus. Denn wir haben in der Tat den Zustrom aus der Türkei über Griechenland, über die Balkanroute nach Mittel- und Westeuropa reduziert. 98% weniger als im September 2015 in der Tat. Und vor einem Jahr
war so,
dass der Durchschnitt pro Tag 10.000 Menschen waren. 10.000 pro Tag, das war damals der Durchschnitt. Mehr als in den letzten drei Monaten.
Und
das bedeutet jetzt,
es
ist immer noch eine äußerst schwierige Situation, politisch äußerst sensibel und heikel. Wir wissen noch nicht, wie die Zukunft aussehen wird in der Türkei. Die Visa-Liberalisierung in der Türkei ist für sie natürlich eine Hauptbedingung, um sich an die Abmachung mit uns zu halten. Das ist äußerst kontrovers für einige Mitgliedstaaten, aber mehr oder weniger, denke ich, diese Route ist jetzt unter Kontrolle. Keiner hat heute eine realistische Vorstellung davon, was wir praktisch in Libyen machen können. Das ist die Wahrheit.
Es
gibt viele Herausforderungen bei den Migranten, bei der Flüchtlingskrise, aber zumindest eine positive Botschaft gibt es hier, nämlich, dass es gezeigt hat, wie die NATO und die EU zusammenarbeiten können. Denn die NATO hat die Bemühungen der EU unterstützt, also zur Kontrolle der Balkanroute und des GNC, und da sind wir auch vertreten. Und das, was die NATO jetzt zur Verfügung stellt, das sind einige Marinetruppen, und Deutschland hat wirklich auch bei diesen Marinetruppen mitgeholfen. Aber das Einzige, was die NATO letztendlich zur Verfügung stellt, ist eine Plattform für eine engere Zusammenarbeit zwischen der Türkei und NATO-Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern der Europäischen Union. Das ist ein tolles Beispiel dafür. Man braucht die NATO und die EU, die müssen hier zusammenarbeiten.
Sind wir am Ende angekommen. Ich bitte Sie um eine kurze Antwort auf folgende Frage am Schluss. Wir haben ja viel gelernt über Schwierigkeiten voranzukommen und die verschiedenen Interessen jedenfalls im Moment in Europa zu bündeln, auch mit den Amerikanern zu bündeln, mit den Russen wieder auf eine Linie zu kommen. Machen Sie uns doch für 2017 mal in irgendeinem Punkt Hoffnung, in einem konkreten Punkt, wo werden wir im nächsten Jahr besser dastehen als jetzt in Europa? Herr Schulz.
Wir haben Wahlen in Frankreich, wir haben Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland, wir haben Wahlen in den Niederlanden. Ich hoffe, dass die proeuropäischen Parteien des demokratischen Linken und des demokratischen rechten Spektrums diese Wahlen gewinnen und mit ihren Wahlsiegen den antieuropäischen destruktiven Kräften einen Riegel vorschieben und im Wind dieser Wahlerfolge
sich wieder dazu bekennen, dass wir jedes einzelne Land, ich übertrage das auf Deutschland, ein starkes Europa, der beste Schutz für ein starkes Deutschland ist. Wenn wir das hinkriegen und mit Großbritannien im Jahr 2017 eine Verhandlung beginnen, die einen Kompromiss ermöglicht, der dem Vereinigten Königreich und der EU ermöglicht, das Gesicht zu wahren, dann kriegen wir den Laden wieder flott.
Herr Tusk. Ja.
I am still under impression.
Ich habe immer noch den Eindruck, und ich erinnere mich noch an die Debatte gestern Abend. Aufgrund dieser Diskussion, die wir da hatten, also da ging es bis 3 Uhr abends. Das hat mich
sehr interessant.
Sieht man euch auch an, ja.
With my wife and.
Ich habe mir also diese Debatte zusammen mit meiner Frau angeguckt und meine Frau hat das schon vor ein paar Wochen gesagt.
One Donald is more than enough.
Ein Donald ist mehr als genug.
Maybe more about me.
Da ging es wahrscheinlich eher um mich.
And she knows what she's
und
saying.
Sie weiß, was sie da sagt.
She's my wife.
Sie ist ja meine Frau.
Of more than 37 years.
Seit mehr als 37 Jahren verheiratet.
This is why for me the first thing is.
Und das erste.
Of course, the result
ist
of the
natürlich,
election.
Also das Ergebnis der amerikanischen Wahl ist natürlich sehr wichtig.
Of course we can laugh, we
natürlich können wir darüber lachen, wir können Witze machen über die Kampagne in den Vereinigten Staaten, aber die Wahrheit ist, und das ist mein Gefühl, dass es immer noch 50-50 ist. Und wenn man da ernsthaft reden möchte über die Zukunft von Europa, der NATO, unserer Maßnahmen in Syrien, über die Migrationskrise, unsere Beziehungen zu Russland und so weiter und so fort, dann ist die allererste Vorbedingung, wenn man sich über das Jahr 2017 Gedanken machen möchte, als ein Jahr der Hoffnung, ist ein gutes Ergebnis der US-Wahl. Es ist nicht meine Rolle, dazu einen Kommentar abzugeben zu den Wahlen in anderen Ländern, aber für mich ist es klar.
I also, of course, hope for a good result
ich hoffe natürlich
States.
Auch, dass es ein gutes Ergebnis gibt in den USA, wie immer.
Like
und dann möchte ich noch sagen, dass ich optimistisch bin, zumindest in zwei Hinsichten. Einmal, dass wir in der Bekämpfung des Terrorismus Fortschritte machen werden, denn der IS muss sich jetzt wirklich verteidigen. Die Iraqi werden mehr Boden gewinnen und die IS wird in Syrien und im Irak zurückgedrängt werden. Es wird immer noch Probleme geben, aber die Situation sieht jetzt ganz anders aus als vor einem Jahr, wo der IS wirklich immer mehr Territorium kontrolliert hat. Dann Europa. In Europa bin ich mir sicher, dass wir eine Europäische Union sehen werden, die zusammenstehen wird. Und wir werden eine NATO sehen, die ebenfalls zusammenstehen wird und die damit beweisen, dass die Sicherheit, die NATO erzeugt und dass die Integration, die die Europäische Union zur Verfügung stellt, dass die auch weiterhin Fortbestand haben werden. Sie werden unsere Freiheit schützen und werden auch weiterhin der beste Ort für wirtschaftlichen Wohlstand sein hier in Europa. Und wir sollten darauf stolz sein im Jahr 2017. Ich bin sehr optimistisch.
Ich füge noch einen persönlichen hinzu. Ich würde mich freuen, wenn von Brüssel aus, hier natürlich auch, aber von Brüssel aus, wieder positiv über Europa geredet würde und man nicht nur in Sack und Asche geht, denn das ist nicht angebracht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, danke Ihnen für Ihre Geduld und wünsche Ihnen noch ein bisschen Vergnügen bei den anschließenden Feierlichkeiten. Vielen Dank. Applaus